Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey.
Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 27, die Verse 1 bis 7. Der Herr befahl Mose: Sag den Israeliten, wenn jemand mir einen anderen Menschen mit einem Gelübde geweiht hat, kann er ihn mit einer bestimmten Summe wieder loskaufen. Für einen Mann zwischen 20 und 60 Jahren sind 50 Silberstücke zu zahlen, gemessen nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt. Für eine Frau im gleichen Alter müssen 30 Silberstücke gezahlt werden, für einen Jungen zwischen 5 und 20 Jahren 20 Silberstücke und für ein Mädchen im gleichen Alter 10 Silberstücke. Ein Kleinkind zwischen einem Monat und 5 Jahren kann mit 5 Silberstücken losgekauft werden, wenn es ein Junge ist. Für ein kleines Mädchen sind 3 Silberstücke zu bezahlen. Für einen Mann über 60 müssen 15, für eine Frau 10 Silberstücke entrichtet werden. Wenn jemand einen Menschen Gott weihte, wie das Beispiel von Hanna und Samuel uns zeigt, schätzte der Priester nun nach den Vorgaben von Mose den Wert der Person ein, im Sinne ihrer Schaffenskraft und ihren Möglichkeiten und auch, um das moderne Wort zu gebrauchen, ihrer Potenz. Wenn man natürlich ein kleines Mädchen Gott weihte, dann sah das in der Praxis so aus, dass man das Geld für diese Person einfach den Priestern zur Unterstützung des Heiligtums zahlte und das Mädchen wieder mit nach Hause nahm. Bei einem Mann zwischen 20 und 60 Jahren waren das, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, 50 Silberstücke. In etwa entspricht das 3 Jahresgehältern oder 3 Jahreseinkommen, also sehr viel. Warum wurde dieser Wert überhaupt festgelegt? Irgendwie komisch, oder? Ich versuche zu erklären. Mal angenommen, der Israelit Benaja kommt mit seinem ältesten Sohn Uriel, 20 Jahre alt, zur Stiftshütte und zum diensthabenden Priester und sagt: Ich wohne an der Grenze und die benachbarten feindlichen Stämme fallen immer wieder bei uns ein. Das ist nicht mehr zu ertragen. Ich weihe meinen Sohn Uriel dem Herrn, wenn das aufhört, wenn Gott uns hilft. Der Priester klärt ihn auf: Gut, Benaja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Wenn Gott dir Hilfe gewährt, musst du uns Uriel überlassen. Er ist dann wie ein lebenslanger Diener und steht uns mit seiner Arbeitskraft zur Verfügung. Oder du bezahlst uns 50 Schekel für ihn, dann kannst du ihn wieder mit nach Hause nehmen. Du kannst das auch später bezahlen, wenn er eine Weile bei uns gearbeitet hat. Jedenfalls ist das hier kein Spiel. Gott nimmt dich beim Wort, ich bin Zeuge. Benaja sagte: Es gilt, ich verspreche es hoch und heilig. In den nächsten Monaten gelingt es Benaja und seiner Sippe und mehreren Verbündeten, ihre Feinde zu schlagen und einen guten Friedensvertrag mit ihnen zu schließen. Es kehrt Ruhe ein. Benaja weiß, nun muss ich das gegebene Gelübde auch erfüllen. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens das Pilgerlied, Psalm 116, da steht: Wie soll ich dem Herrn nun danken für all das Gute, das er mir getan hat? Beim Opfermahl will ich den Kelch zum Dank erheben und den Herrn preisen, der mich gerettet hat. Vor seinem ganzen Volk will ich erfüllen, was ich ihm versprochen habe. Und so kam es immer wieder vor, dass Menschen zum Tempel heraufzogen als Pilger, um ihre irgendwann gegebenen Gelübde nun auch zu erfüllen. Und das war echt wichtig. Im 5. Buch Mose, Kapitel 23, 22 bis 24, kommentiert Mose sozusagen diesen Text hier und sagt im Auftrag Gottes: Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, etwas versprochen habt, dann haltet es auf jeden Fall ein. Er wird es mit Sicherheit von euch fordern. Verweigert ihr es ihm, so ladet ihr Schuld auf euch. Ihm gar nichts zu versprechen, ist keine Sünde. Doch wenn ihr freiwillig ein Gelübde abgelegt habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall erfüllen. Was ihr versprochen habt, müsst ihr halten. Man konnte einen Mann weihen, eine Frau, ein Mädchen, Kinder, ältere Menschen. Dementsprechend fiel die Summe aus, die man entrichten musste, wenn das Gelübde zu erfüllen war und man die geweihte Person bei sich behalten wollte. Ein schöner Ausdruck der Weite und Barmherzigkeit und Rücksichtnahme Gottes ist der Vers 8. Er lautet: Kann derjenige, der das Gelübde abgelegt hat, den festgesetzten Betrag nicht aufbringen, soll er zum Priester gehen. Dieser legt einen Schätzwert für die betreffende Person fest und soll sich daher nach dem richten, was der Mann bezahlen kann. Man musste also nicht zwingend vermögend sein, um überhaupt ein Gelübde ablegen zu können. Gott passt seine Gesetze oder die konkrete Umsetzung seiner Gesetze eben immer wieder auch den Möglichkeiten der Person an, und davon können wir echt viel lernen. Auch der Arme wurde aber auf eine bestimmte Summe verpflichtet. Hinter dieser für uns so merkwürdigen Rechnerei steht die Erfahrungstatsache, dass viele eben schnell und gerne viel versprechen. Wenn es dann aber tatsächlich etwas kostet, krebsen sie zurück. Die Wahrheit in unserem Text ist klar. Zu einer echten Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gehören Versprechen, die auch echt etwas wert sind und nicht leere Versprechen sind. Die folgenden Verse 9 bis 33 behandeln verschiedene Variationen von Gelübden. Und diese Verse lese ich nicht vor, sondern erkläre sie direkt und zusammenfassend. Man konnte Opfertiere weihen. Sie wurden ebenfalls eingeschätzt. Es musste dann aber genau dieses Tier auch dargebracht werden und nicht etwa ein anderes, weil man sparen wollte und mit einem minderwertigeren Tier daherkam. Der Priester musste ein Auge darauf haben und dann befehlen, weil du betrügen wolltest, gehören uns jetzt beide Tiere. Schon schade, dass diese Regeln überhaupt nötig waren. Aber es ist halt so, dass in all unserer Frömmigkeit damals und oft auch heute eben auch Berechnung steckt, Eigennutz oder Untreue. Ja, wir halten unsere Versprechen schon, aber in abgeschwächter Form. Und deswegen dann noch diese Zusatzregel. Wenn ein Israelit dann das versprochene Tier doch nicht geben wollte, musste er den Kaufpreis des Tieres entrichten plus 20% dazu. Gleichermaßen konnten auch unreine Tiere Gott versprochen oder sofort übergeben werden. Sie konnten zwar nicht geopfert, aber von den Priestern genutzt werden, wie zum Beispiel Esel oder Kamele. Auch hier galt die 20%-Regel. Ebenso konnte man Landstücke Gott zur Verfügung stellen, Felder und Häuser. Zur Festsetzung des Wertes vom Priester wurde berücksichtigt, wann das nächste Erlassjahr war. War es noch weit weg, konnten die Länder oder Häuser lange von den Priestern genutzt werden und waren entsprechend mehr wert. Wenn die Eigentümer sie dann zurückkaufen wollten, wieder zur eigenen Nutzung, mussten sie auch mehr dafür bezahlen. Es sollte einfach fair zugehen. Man sollte sich nicht billig aus Versprechungen herauswinden können, aber auch nicht über die Maßen belastet werden. Es gab auch die Möglichkeit, etwas unwiderruflich zu weihen, so übersetzt es Hoffnung für alle. Andere verwenden das Wort bannen. Man konnte etwas bannen. Und hier geht es nicht um die Bezahlung einer Summe, sondern um einen Verzicht auf eine Summe, die man erhalten würde, eine Vernichtung, zum Beispiel die Vernichtung der Beute von eroberten Feinden. Und das war ein gewaltiger Verzicht. Wenig später als unser Kapitel legt Israel ein Gelübde ab. Als der Kananiterkönig von Arad im Südland erfuhr, dass die Israeliten den Weg über Atarim eingeschlagen hatten, griff er sie an und nahm einige von ihnen gefangen. Da versprachen die Männer Israels dem Herrn, wenn du dieses Volk in unsere Hand gibst, werden wir an ihren Städten den Bann vollstrecken. Der Herr erhörte ihre Bitte und gab ihnen den Sieg über den König von Arad. Die Israeliten erfüllten ihr Gelübde und vernichteten die Besiegten samt ihren Städten. Deshalb bekam die Stadt, die heute dort liegt, den Namen Horma, Bann oder Vernichtung. Es ist klar, das verstehe ich gut, euer Empfinden jetzt. Ein solches Gelübde kommt uns unerträglich brutal vor, war aber damals sinnvoll, denn es ging um Leben und Tod. Und auch um radikale Abgrenzung von tatsächlich degenerierten Völkern mit völlig anderen Wertvorstellungen und destruktiven Kulten aller Art. Ich betrete jetzt gefährliches Gelände, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Israel bezahlt gerade jetzt im Jahr 2024 einen hohen Preis, weil es die Hamas vernichten will. Aus dem Wissen heraus, dass sie sich in ihrer Grundeinstellung Israel gegenüber nie verändern wird, und an ihrem festgelegten Ziel festhält, Vernichtung des Staates Israels, Tötung möglichst vieler Israelis und vollständige Vertreibung. Glücklicherweise gab es zwar diese Banngelübde, diese Vernichtungsgelübde, doch sie waren selten. Und nun die Frage, wie geht das Neue Testament mit dem Thema Gelübde um? Und was können wir heute damit anfangen? Das wird uns in der nächsten Episode beschäftigen.